Ich weiß nicht, der wievielte Montag es in diesem Jahr ist. Auf jeden Fall ist es der erste Montag im Juni, an diesem 2. Juni. Und wie immer gibt es einen Menschen, auf den ist Verlass, nämlich auf Sergej Lochthofen, der jetzt am Telefon ist. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie. Ich vermute ja mal, ein halbes Jahr ist ja fast rum. Ein Jahr hat 52, 53 Wochen. Na, dann sind wir ja so beim 25., 24.
Ja, in den 20ern auf jeden Fall. Ja, schon fast wieder, wie Sie sagen, das halbe Jahr um. Erstmal ganz banale Smalltalk-Frage, Herr Lochthofen. Haben Sie das Wochenende wettermäßig gut überstanden? Es gab ja zwischendurch heftige Gewitter und ich kann mir vorstellen, dass Sie sich Sorgen um Ihre Krähen gemacht haben.
Die Krähen, die wissen schon, was sie bei Unwetter tun. Auch die anderen Vögel, die haben ja alle ihre festen Plätze, wo sie sich verstecken. Das sieht man ja auch kurz vorm Unwetter, wie sie schnell nochmal hin und her fliegen und an den Ausgangsort zurückkehren. Das heißt, die haben da nicht so das Problem. Und wenn es dann ein bisschen nachlässt, kommen sie auch als Erste gleich raus. Wir hatten alle ein bisschen Bedenken, weil in Nordrhein-Westfalen ist ja doch einiges runtergekommen. Insgesamt bei uns in Thüringen, das ist schon mal eine gute Nachricht, nicht ganz so viel. Ich glaube, um Weimar herum ist in dem einen oder anderen Dorf Schlamm auf den Straßen gewesen. Und ja, insgesamt Thüringen gut davon gekommen. Wie wir insgesamt mit dem Wetter in diesem halben Jahr, soweit ich das jetzt so an den Zahlen, an den Dingen sehe, die einem zugänglich sind. Wir sind auch beim Wasser hier in Thüringen, trotzdem wir zu den Trockenregionen zählen, gerade das Thüringer Becken. Aber bei uns hat es immer mal wenigstens geregnet und ganz starkes Defizit haben wir nicht. Also insofern auch da eine gute Nachricht, wir liegen noch ganz gut.
Und keine Sorge, wir werden nicht nur über das Wetter reden. Also wir haben festgehalten, also Thüringen standortmäßig, geografisch gesehen, liegen wir gut. Und jetzt blicken wir mal in unser Nachbarland von Thüringen aus nach Polen, weil das das Aktuellste ist. In Polen gibt es wieder einen Ruck nach rechts. Der rechtskonservative Nawrocki von der sogenannten PiS-Partei hat die Präsidentschaftsstichwahl gewonnen. Was heißt das jetzt nun wieder? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man das jetzt das große Ganze, die Europäische Union betrachtet, man hat immer so Länder, wo es nicht ganz so reinpasst, die dann so querschießen. Also das ist jetzt ja, also aus bestimmten Kreisen gesehen heraus, nicht so eine gute Nachricht.
Also für uns auf keinen Fall. Also der Nawrocki ist ein Vertreter des Rechtsaußenflügels in der Politik in Polen. Er ist zwar kein PiS-Mitglied, so viel ich weiß, aber den Kaczynskis und Co. sehr nah. Das macht die Zusammenarbeit für Deutschland in diese Richtung deutlich schwerer, zumal die jetzige Regierung auch schwer unter Druck gerät, weil der Präsident in Polen weit größere Befugnisse hat als der Herr Steinmeier hier bei uns, was vielleicht ja ganz gut ist, also ich weiß es nicht. Aber jedenfalls viele Gesetzesinitiativen der Regierung sind in den zurückliegenden 2 Jahren daran gescheitert, dass der PiS-Präsident nicht unterschrieben hat. Jetzt kommt ein neuer Mann hinterher. Man sieht auch, das Land ist in der Mitte gespalten. Vor allem durch dieses Rechtsaußen-Narrativ, in dem Deutschland in Polen eine Rolle spielt. Das heißt, wir sind der böse Nachbar, den man sozusagen immer im Auge haben muss. Das wird für die ganze Statik in Europa nicht gut. Polen ist groß und wichtig an dieser Stelle. Und für uns, auch für die deutsche Regierung, wird es deutlich schwerer, mit diesem Partner auszukommen. Auch in Bezug auf Putin, auch in Bezug auf die Ukraine. Das wird nicht ganz einfach werden. Wenngleich die Polen wie fast kein zweites Land angewiesen sind auf Europa, auf die Zusammenarbeit in Europa. Die haben auch davon sehr stark profitiert. Aber das ist alles vergessen.
Aber ich wollte gerade sagen, aber das ist ja immer das Argument, das könnte man sozusagen auch für Ungarn sagen, und deswegen ist immer so ein bisschen das fehlende Verständnis.
Ja, es gibt keine Dankbarkeit in der Politik. Das ist weder in Deutschland so, noch ist es im Ausland so. Schauen Sie mal, ich komme auf Deutschland sofort, die SPD hat sich sehr um den Mindestlohn verdienen gemacht, von dem profitieren vor allem viele Menschen in Ostdeutschland. Sie leben auch von diesem Mindestlohn zum Teil, aber das wird an der Wahlurne sofort vergessen.
Also sehen das heißt, manche Menschen
an dieser Stelle erwarte ich eigentlich keinerlei Dankbarkeit.
Jetzt überlege ich gerade, Herr Lochthofen, ob ich das nächste Thema, was ich jetzt habe, ob man das überhaupt erwähnen sollte, weil es ist wahrscheinlich ein zahnloser Tiger. Da bitte ich um Ihre Einschätzung. Und zwar geht es um das Verhandeln zwischen Ukraine und Russland heute in Istanbul. Aber das wird ja nicht auf höchster Ebene verhandelt, sondern da werden sozusagen nur andere Leute hingeschickt. Und Experten sagen, da ist nichts zu erwarten. Ist das so?
Ist vollkommen richtig. Wir haben das ja schon bei der ersten Runde gehabt. Natürlich gab es für die Menschen, die im Rahmen dieses Gefangenenaustausches freigekommen sind, natürlich erstmal frische Luft und freie Perspektive. Aber das ist gemessen an dem Größe des Konflikts natürlich nur eine Randgeschichte. Im Augenblick ist nicht mal das im Gespräch. Dazu kommt, dass die Russen immerhin ja erscheinen in Istanbul, nachdem die Ukrainer sie ja gestern ziemlich in die Zange genommen haben. Es gab Drohnenangriffe tief im Land, ohne dass die Dinger sozusagen von außen reingeflogen sind. Offensichtlich sind sie von LKWs gestartet innerhalb Russlands. Es sind eine ganze Reihe strategische Bomber zerstört worden. Jene Flugzeuge, von denen dann auch die Raketen abgeschossen werden, um friedliche Dörfer und Städte in der Ukraine zu zerstören und Menschen umzubringen. Das heißt, dieser Krieg geht in die nächste blutige Runde und offensichtlich hat Putin nur eins vor, das zu verschleppen, in der Hoffnung, dass man noch mehr Land gewinnt und am Ende bei möglichen Gesprächen, die vielleicht Trump irgendwo in irgendeinem Moment seiner vielen Eingebungen doch sagen wir, zustande bringen, dass man dort gute Ausgangspositionen hat. Also leider für die Menschen in der Ukraine, auch für die Menschen bei uns hier, keine Entwarnung im Augenblick.
Sie haben gerade gesagt, verschleppen, und trotzdem gibt es ja Beobachter, die sagen, also in Bezug jetzt auf den Besuch von Zelensky jetzt in Deutschland, in Berlin vergangene Woche, da gab es ja jetzt auch Zusagen von Friedrich Merz, technische Hilfe und Aufrüstung, dass das schon so eine Kulisse war, eine Drohkulisse und vielleicht nicht nur Drohkulisse, sondern schon mehr, dass das Putin auch so ein bisschen bewegt haben könnte, also wenn man dann so konkret wird.
Nein, ich habe das ja schon wiederholt in unseren Runden gesagt, schon nach dem Krieg 2014 beginnend. Deutschland verfügt über keine Waffe, über keine Möglichkeiten, die Russland beeindrucken können. Das heißt also absolut nicht. Es ist eine Supermacht, es ist eine voll auf Rüstung setzende Supermacht mit neuester Technik, wo die Amerikaner zusehen müssen, dass sie auf gleichem Niveau antworten können. Also die Abschreckung dann auch an dieser Stelle funktioniert. Deutschland hat nichts davon. Auch der Taurus ist nur ein Popanz. Natürlich kann das die Russen ärgern. Natürlich werden sie das zu Erpressungspotenzial nutzen. Natürlich wird die deutsche Öffentlichkeit mit Hilfe von AfD und BSW dann beeinflusst. Die Angst vor einem Atomschlag wird steigen. Es gehört alles dazu, zum Teil der psychologischen Kriegsführung. Aber Deutschland ist ein Leichtgewicht an dieser Stelle. Trotz unserer wirtschaftlichen Stärke, trotz unserer Größe als Land, spielen wir an dieser Stelle keine Rolle. Es geht wirklich den Russen allein darum, was die Amerikaner tun. Und Donald Trump tut nichts dergleichen, etwas für den Frieden zu tun. Er hat wirklich das Geschäft eher im Auge. Und das wird ihm vermasselt durch die Länge des Krieges und durch die Unbeweglichkeit offensichtlich aus seiner Sicht. Und solange er nicht der Meinung ist, jetzt ist genug, jetzt habe ich zu viel Ansehen verloren, weil ich da nicht vorankomme. Er hatte ja nun vollmundig im Wahlkampf rumgetönt, er würde innerhalb von 24 Stunden diesen Krieg beenden. Das ist alles Unsinn. Putin ist ein sehr gewiefter, sehr erfahrener KGB-Mann. Der macht sich sozusagen vor Lachen in die Hose, wenn er sieht, wie der Trump auf der anderen Seite auftritt.
Aber das haben wir auch schon besprochen. Also bei Donald Trump gab es ja sowas wie ein Erkenntnisgewinn, dass er schon von Putin ein bisschen vorgeführt wird. Also die Erkenntnis gab es ja, glaube ich, schon so ein bisschen. Aber es hatte eben jetzt auch keine Konsequenzen.
Da sind wir alle immer noch zu ernst. Also ich sage mal, wenn in der Welt der Eindruck entsteht, dieser Mann ist nur noch lächerlich, das könnte ihn zu unterschiedlichen Reaktionen führen. Also auf der einen Seite könnte sein, er will doch wieder Allerweltsliebling werden, also in der Show der große Showmann sein. Das ist ja seine Substanz im Großen und Ganzen. Er ist ja ein Showmann, nichts anderes, kein Politiker, kein Wirtschaftsexperte, auch höchstwahrscheinlich kein Immobilientycoon, mehr ein Showmann. Das heißt, er möchte einen Applaus des Publikums haben. Und das ist etwas, womit man ihn natürlich auch ein bisschen führen kann. Aber das funktioniert im Augenblick nicht. Also er ist sehr mit seinen Dingen selbst beschäftigt. Merz kommt am Donnerstag zu ihm zu Besuch, also nicht nach Mar-a-Lago zum Golfspielen, was ja schon mal ein gutes Zeichen gewesen wäre. Da sind die Leute, die sehr nah rangelassen werden. Nein, er trifft sich ja in Washington. Und da muss man sehen, in diesem Office, Oval Office, sind ja Leute auch schon in letzter Zeit sehr, sehr schlecht behandelt worden. Selenskyj aus Ramaphosa aus Südafrika auch auf sehr unverschämte Art und Weise behandelt worden. Also Merz, wenn er das übersteht, ist schon mal ganz gut. Mehr können wir im Augenblick nicht tun.
Also eine erste Bewerbungsprobe für Friedrich Merz als Bundeskanzler, sein Besuch in den USA jetzt diese Woche.
Das wird ein hartes Stück. Er hat sozusagen seinen Position zu Ukraine-Krieg, das ist ein zentrales Thema natürlich, neu justiert. Es ist richtig, dass er nicht mehr ganz so viel schwarz wie die Vorgänger, also alles zerkaut und zerredet wird wie auf dem Bazar. Das heißt, was man liefert, wann man liefert, sollte nicht in einem Krieg ständig überall erzählt werden, weil natürlich die andere Seite sich darauf einstellen kann. Zweitens, was wir schon gleich am Anfang des Krieges gesagt haben, wir müssen den Ukrainern helfen, selbst diese Waffen herzustellen. Sie haben qualifizierte Leute, die einen Großteil der russischen Raumfahrt, ein Großteil der russischen Flugzeugproduktion lag ja früher in der Ukraine. Das heißt, die Spezialisten waren da und sind da. Also das kann man alles machen. Und man kommt langsam, millimeterweise voran dazu, das russische Geld, was wir ja gleich in der ersten Sendung nach dem Beginn dieses zweiten Krieges gesagt haben, das russische Geld muss dafür eingesetzt werden, der Ukraine zu helfen. Das heißt, sie muss das ganze Geld bekommen als Reparation. Aber es gibt andere Dinge, die nicht angesteuert werden, zum Beispiel das Abklemmen Russlands vom Internet. Das wäre wirklich eine sehr wirkungsvolle Methode. Ohne aber der Amerikaner im Boot wird es höchstwahrscheinlich nicht gehen.
Wir hatten fest, die Amerikaner sind, unabhängig davon, wer Präsident ist, immer ein wichtiger Player. Und wir haben den Namen jetzt schon ein paar Mal wieder in den Mund genommen und irgendwie gibt es ja keinen Espresso-Plausch in den letzten 3 Jahren ohne Donald Trump. Und es gibt ja auch noch ein anderes Kapitel, was Donald Trump regelmäßig aufschlägt, nämlich die Zölle. Donald Trump und die Zölle heißt hier die Überschrift. Und wir hatten so im Vorfeld gesagt, wer blickt da eigentlich noch durch? Er hat jetzt zum Beispiel angekündigt, dass die Zölle auf Stahlimporte auf 50% steigen sollen. Und dann war ja zwischendurch das auch mal wieder kassiert worden vom Gericht, dann gab es Berufung. Also blicken Sie da noch durch, was da jetzt passiert und was das soll?
Naja, ob wir beide da durchblicken, ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Aber ich vermute mal, selbst Trump blickt ja lange nicht mehr durch. Das heißt, er reagiert, versucht die anderen zu erpressen. Das ist nichts anderes. Also das ist wie im kriminellen Milieu. Und schaut, was dabei passiert. Dann kriegt er Gegendruck auch von den eigenen. Denn günstige Stahl, was man aus dem Ausland einkauft, ist ja die Basis der Produktion amerikanischer Automobilhersteller und anderer. Das heißt, da wird es wieder Gegendruck auch zu Hause geben. Er wird plakativ irgendwas unterschreiben, was den einen hilft, auf der anderen Seite den anderen schadet. Dann wird wieder einiges zurückgenommen. Wir schauen uns das mal an. Ich erwarte eigentlich Donnerstag nichts, was uns sozusagen voranbringt an dieser Stelle. Diese erratische Art geht weiter. Das Grundziel unter diesen Dingen, also vieles ist sehr wirr und widersprüchlich, aber Donald Trump hofft und bemüht sich, das ist eine alte Agenda der amerikanischen Rechten, die Europäische Union zu entzweien, zu zerschlagen. Das heißt, wenn er sagt, die Europäische Union ist nur gegründet worden, um Amerika zu schaden, ist es insofern richtig, die Europäische Union, indem sie zusammensteht, ist ein ganz anderer Player als jedes andere Land. Das heißt, sobald jeder versucht, selbst mit dem Hintern an die Wand zu kommen, ist es vorbei, werden wir alle erpressbar und haben wir nicht mehr das Gewicht. Das trifft auch auf Deutschland zu. Insofern hoffe ich, dass auch Merz, wenn er am Donnerstag im Weißen Haus ist, keinerlei Zweifel daran lässt, dass man an der Europäischen Union, an ihrer Stärke festhält.
Ein weiteres großes Thema, was im Grunde seit Jahrzehnten Thema ist, aber seit dem 7. Oktober 2023 natürlich mehr denn je, ist der Nahostkonflikt. Der Gaza-Waffenruheplan ist vorerst gescheitert. Und Herr Lochthofen, ganz bewusst stelle ich jetzt mal so Fragen, die vielleicht auch von jungen Menschen kommen könnten, die im Thema nicht so drinstecken. Und vielleicht können wir nochmal grundsätzliches auch angehen. Nämlich einmal die Frage, warum bleibt das in diesem Konflikt so kompliziert? Warum kann eigentlich nur auch hier die USA ernsthaft vermitteln und keine anderen Spieler? Und vielleicht noch als drittes die Frage, man soll nicht so viele Fragen hintereinander stellen, aber wem schadet das im Ansehen auf Dauer mehr? Israel, und da muss man unterscheiden zwischen den israelischen Menschen und der israelischen Regierung derzeit oder Netanyahu, oder eben der Hamas, und auch hier muss man unterscheiden zwischen Hamas und Palästinensern. Also wer trägt hier auf Dauer nicht nur ganz konkret, sondern auch im Ansehen den größeren Schaden davon?
Und dann eine Antwort am besten in einem Satz.
Ist unmöglich.
Also, als ich auf die Welt kam, war der Konflikt ja schon da. der ist auch nicht so ohne weiteres auflösbar. Insofern war das für mich immer in der journalistischen Arbeit in der Zeitung immer ein Punkt, so wenig nach Ost wie möglich auf Seite 1 oder groß machen, weil viele Menschen wenden sich einfach ab, sagen, die schießen sich da alle tot und es ist überhaupt gar kein Ende zu sehen und es ist auch nicht verständlich. Jeder hat Argumente, die man durchaus auch nachvollziehen kann. Ja, im Augenblick gibt es eine leichte Veränderung in der Sicht in Deutschland im Bezug auf Israel und den Krieg in Gaza, diesen Vernichtungskrieg, der da läuft. Am Anfang hat man die vielen Toten einfach hingenommen, hat bedauert, aber hat gesagt, das ist nur halt der Preis, den auch die Palästinenser auch im Gazastreifen zahlen müssen, weil sie die Hamas unterstützt haben und so weiter. Inzwischen auch angesichts dieser Hungersnot, die dort herrscht, das heißt also der Vernichtung von Menschen durch Hunger, die durch Israel herbeigeführt worden ist, durch die Netanyahu-Regierung, gibt es doch langsam ein Abrücken von dieser Nibelungentreue an dieser Stelle und eine klare Positionierung in Richtung Menschenrechte, dass die eingehalten werden. Das ist erstmal gut, das ist auch gut für Israel, weil Israel ja auch nicht homogen ist, auch gespalten ist. Es gibt viele Menschen, die wollen Frieden, es gibt viele Menschen, die sind für eine vernünftige Lösung, aber es gibt natürlich auch, wie Netanyahu und sein Kabinett, Menschen, die vom Krieg leben, also ständig. Ich kenne, wie gesagt, Israel lange, ich bin dienstlich dort gewesen, ich bin privat dort gewesen, also ein wunderschönes Land. Und ich habe hier vor 10 Jahren in dieser Sendung gesagt, für mich wäre es, wenn wir den Krieg hinter uns kriegen in dieser Gegend, es ist selbstverständlich, dass Israel Teil der Europäischen Union wird. Das wäre meine Perspektive für das Land, damit es auch friedlich bleibt. Aber das ist im Augenblick alles Schnee von gestern. Im Augenblick haben wir eine verbrecherische Regierung in Tel Aviv sitzen, in Jerusalem. Netanyahu ist aus meiner Sicht ein Kriegsverbrecher, gar keine Frage. Ähnlich wie Putin, auf andere Weise, ein anderer Konflikt und gehört eigentlich hinter Gitter. Und er hat keinerlei Interesse an einer friedlichen Lösung. Er hat Interesse an Krieg, weil er dadurch an der Macht bleibt. Und das ist die Situation und für uns natürlich besonders vor dem geschichtlichen Hintergrund sehr schwer, das auch immer wieder klar auszusprechen. Aber wir auf unserer Ebene hier können das machen, ohne in irgendeiner Art und Weise in die Ecke von Antisemitismus zu geraten.
Wir können es machen, aber man merkt ja so, wer jetzt Politiker, Politikerin ist und in höchsten Ämtern, auch der Bundeskanzler, da hat jetzt ja Friedrich Merz auch sich relativ deutlich jüngst in einem Interview mal geäußert, dass er das verurteilt, eben die Toten im Gazastreifen. Für die ist es auf jeden Fall komplizierter.
Ja, gar keine Frage. Es ist in Deutschland eine ganz andere Situation. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die sehr genau achten darauf, wie und was formuliert wird. Merz hat ja auch sehr vorsichtig formuliert. Also er kann es nicht mehr nachvollziehen, was das sein soll. Das ist natürlich auch schon eine Form von Kritik. Also er hat es nicht offen gesagt. Netanyahu ist kein Gesprächspartner mehr. Hat er mit ihm telefoniert jetzt erst wieder. Das heißt also, wir sind natürlich angewiesen auf die Leute, die in diesen Ländern regieren. Wir müssen zusehen, dass wir mit Trump auskommen. Wir müssen auch zusehen, dass wir mit Netanyahu auskommen. Und letztlich müssen wir sogar zusehen, dass wir mit Putin auskommen. Wir müssen Wege suchen, sie sozusagen einzuhegen. Das ist im Fall von dem Israel nicht für uns kaum möglich, selbst unsere Waffenlieferungen. Wir reichen dazu nicht aus, wenn man die in Frage stellt. Das sind nur die Amerikaner, weil sie natürlich ein großes wirtschaftliches und militärisches Gewicht in der Region haben. Wenn sie letztlich, das sieht aber alles nicht danach aus, dass Trump da einen seiner berühmten sozusagen Wendungen vollzieht. Es bleibt dabei, sie sind der Meinung, Gaza muss man entvölkern und das betreiben die jetzt auf verschiedenste Art und Weise. Und wir schauen alle zu, wie Menschen umgebracht werden.
Wir hatten uns ja vorgenommen, irgendwann mal einen Espresso-Plausch vielleicht noch in diesem Jahr zu machen, wo es mal nur gute Nachrichten gibt. Aber vielleicht gibt es wenigstens jetzt noch eine gute Nachricht, mit der wir rausgehen können, ein wenig hoffnungsvoll.
Na, ich fand es ja bemerkenswert, dass vorgestern ein junger Bursche aus Erfurt, Nils Dunkel, Europameister am Barren geworden ist in Leipzig. Das ist nicht irgendetwas. Also wenn Sie sich daran erinnern, an Ihre Schulzeit und den Sport, ich glaube, Barren war nicht Ihre Stärke.
Das ist eine Unterstellung. Also ich war der König also des Darwins, wurde ich genannt.
Ich kann es für mich voll zugeben. Ich bin ja etwas schlank und lang gewachsen. Da sind die Hebelverhältnisse nicht sehr günstig. Also ich war mal froh, wenn ich den Barren hinter mich kriegte. Ich bin mal auf einem Reck, sollte ich einen Überschlag machen und irgend so ein Sitzenbleiber aus der Klasse hat das Seil gelöst in der Zwischenzeit. Und da bin ich dann durch eine halbe Halle geflogen, glücklicherweise noch mit Sams dem Reck auf einer Matte gelandet und hier ist nichts gebrochen. Also ich habe zum Turnen ein etwas gespanntes Verhältnis seitdem, aber ich finde trotzdem die Leistung bemerkenswert, weil die Konkurrenz an der Stelle ist groß und dass jemand aus Erfurt das geschafft hat, finde ich schon toll. Sollte man bei all dem Fußball, bei dem hervorragenden Fußball, den man hier spielt, nicht vergessen, dass es auch noch andere Leistungen gibt. Und die Menschen arbeiten sehr stark an so einer Geschichte. Also ich glaube, da wird mehr trainiert als an manchen Rasenballspielern.
Also Glückwunsch hier nochmal an Nils Dunkel und Herr Lochthofen. Wir treffen uns vielleicht demnächst mal am Barren, mal zu gucken, wer da sich besser schlägt. Aber ich war da
Ich glaube im Augenblick, also Herr Hucke, Sie hauen hier auf den Putz am anderen Ende.
Ich hau auf Putz, ich gebe es zu.
Ich gebe es zu. Aber ich nehme das so mal zur Kenntnis, Ihre Sportlichkeit.
Nein, Sie sind sportlicher als ich, das räume ich ein. Und um das auch mal zu sagen, am Reck habe ich genau das gleiche Problem wie Sie gehabt. Ich bin auch genau bei dieser Umdrehung runtergefallen, mit dem Unterschied, bei mir war der Arm am Ende gebrochen.
Gut, dann habe ich ja noch Glück gehabt.
Da haben Sie noch Glück gehabt.
Schon mal ein bisschen was aufgearbeitet in der Geschichte.
Kommen Sie jetzt erstmal gut durch die Woche und nächste Woche sind Sie wieder zu hören. Dann steht hier Kollege Carsten Rose, aber Sergei Lochthofen wird wie immer Rede und Antwort stehen.
Vielleicht sehen wir ja ein bisschen klarer eine Woche später.
Machen Sie es gut. Tschüss.